Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Herzlich willkommen, sagt Jule Reimer. Die Strompreise, sie steigen derzeit wieder. Den meisten von Ihnen ist möglicherweise in den letzten Monaten eine Erhöhung schriftlich ins Haus geflattert. Warum das so ist und ob die Preise dann dauerhaft in die Höhe gehen müssen angesichts von Kohle- und Atomausstieg, das fragen wir gleich Andreas Löschel. Er ist Professor für Energiewirtschaft an der Uni Münster und offiziell mit dem Monitoring der Energiewende beauftragt. Wir gucken heute auch auf das Wohl von Schweinen und Hühnern im Stall. Seit heute gibt es bei den Discountern und Supermärkten eine einheitliche Fleischkennzeichnung, an der sie erkennen, wie die Tiere aufgewachsen sind. Nitrat, Medikamente, Starkregen, es reicht, das sagt die Wasserwirtschaft. Und ihre Forderungen stellen wir im Gespräch mit dem DWA-Branchenverbandchef Uli Petzel vor. Und im Verbrauchertipp geht es um einen Durstlöscher mit manchmal trüber Färbung, um die Apfelschorle, die hat die Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. In Deutschland zahlen Stromkunden so viel wie nie pro Kilowattstunde nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox. Das Portal erwartet einen weiteren Anstieg im Laufe des Jahres. Konkret 2/3 der über 800 Grundversorger hätten im Januar, Februar und März die Strompreise um durchschnittlich 5% erhöht. Ich begrüße am Telefon Andreas Löschel, Professor für Energiewirtschaft an der Uni Münster und auch gleichzeitig sozusagen der offizielle Beauftragte, die Energiewende der Bundesregierung zu monitoren. Herr Löschel, woran liegt dieser Anstieg?
Guten Morgen, Frau Reimer. Der Anstieg, den wir jetzt sehen, der hat verschiedene Gründe. Der wichtigste vielleicht ist der Anstieg der Beschaffungspreise für die Versorger. Das heißt, die Preise im Großhandel sind gestiegen und die werden jetzt eben Schritt für Schritt mit Verzögerung an die Haushalte weitergegeben.
Okay, aber wir müssen jetzt damit rechnen, dass es so weitergeht. Wir haben den Kohleausstieg vor uns, wir haben den Atomausstieg vor uns.
Ja, also wir sehen eigentlich, dass die Strompreise schon seit vielen Jahren steigen. Diese Dynamik im Anstieg hat sich etwas verlangsamt. Seit so etwa 5 Jahren haben wir Preise um die 30 Cent. Aber die Anstiege werden weitergehen. Wir gehen ja aus der Kernkraft raus, wir wollen aus der Kohle rausgehen. Die Netze werden ausgebaut, die CO2-Preise steigen. All das wird natürlich auch den Strompreis nach oben treiben.
Muss man unterscheiden zwischen Strompreis und der Belastung durch Steuern?
Der Strompreis selber, den die Haushalte sehen, der setzt sich zusammen aus vielen Komponenten und der eigentliche Preis der Stromerzeugung ist dann nur ein kleiner Teil davon. Das sind die Großhandelspreise, die eben gerade mal so ungefähr 20% ausmachen. Der Rest sind tatsächlich Steuern und Abgaben und die sind eben in den letzten Jahren sehr stark gestiegen, insbesondere eben die EEG-Umlage, die sich jetzt etwas stabilisiert hat, aber eben auch Netzentgelte und so weiter. All das sind die wichtigeren Bestandteile bei der Entwicklung des Strompreises.
Das ist natürlich jedem Wähler nicht gut zu verkaufen. Also wo ist der Sinn der Sache, beziehungsweise Sie monitoren die Energiewende. Was läuft da falsch?
Ja, also die Energiewende ist natürlich tatsächlich erstmal kostenintensiv. Der Umstieg auf eine langfristig nachhaltige Stromerzeugung wird mehr Kosten brauchen. Wir gehen davon aus, dass wir dafür eben in der langen Frist günstigeren Strom bekommen. Aber erstmal kostet es mehr. Und wenn man sich anschaut, was die Haushalte denn für Strom ausgeben, dann sieht man, dass sich diese Stromausgaben am Nettoeinkommen sogar leicht nach unten entwickelt haben. Einkommen sind gestiegen. Die Strompreise nicht im gleichen Maße. Und das Gleiche gilt eigentlich, wenn man sich zum Beispiel die Wärme, das Gas und das Benzin anschaut. Da gab es eher Entlastungen. Aber in der Waren ist natürlich erstmal anders, wie Sie gerade auch beschrieben haben.
Ja, und Gas ist ja jetzt auch doch wieder teurer geworden. Also, welche Perspektive haben Verbraucher? Das klingt trotzdem nicht vielversprechend. Oder muss man vielleicht Kosten anders rechnen?
Na, ich glaube, man muss sich einfach gewähren, dass wir hier lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben, sondern eben mit steigenden Kosten auch rechnen müssen beim Strom. Wichtig wäre jetzt, dass wir tatsächlich diese ganzen Steuern und Abgaben, die auf dem Strom liegen, nach unten fahren, also eine Strompreisreform machen und das anders finanzieren, um eben den Strom günstig zu machen für Anwendungen, etwa im Bereich der Mobilität, bei der Elektromobilität oder für die Wärmepumpen und so weiter, dass also auch in den anderen Sektoren eine Dekarbonisierung, weniger CO2 durch grünen Strom tatsächlich gelingen kann.
Wir machen das Ganze ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern wegen des Klimawandels. Kann man da schon sozusagen eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen? Oder ist es so, dass das eine Investition jetzt in die Zukunft ist, um größere Schäden und größere Kosten später zu vermeiden?
Ja, diese Kosten-Nutzen-Rechnung ist ganz schwierig, weil wir über ganz lange Zeiträume sprechen. Aber wie gesagt, die Kosten sind heute, der Nutzen ist in der Zukunft und wir gehen davon aus, dass eben der Nutzen bei Weitem die Kosten übersteigt. Das hat auch der Weltklimarat in seinem letzten Sachstandsbericht dargelegt. Ich bin ja gerade in Schottland bei einem Arbeitstreffen des Weltklimarates und hier herrscht eigentlich Einigung, dass diese nachhaltige Entwicklung in den Stromsystemen ganz zentrale, langfristige Bestandteil auch einer sinnvollen Wirtschaftspolitik sein muss. Aber wie gesagt, erstmal kostet es, bevor man dann eben die Früchte ernten kann.
Dann wagen Sie doch mal eine Prognose. Ab wann werden wir denn mit niedrigeren Energiepreisen und diese Belohnung durch erneuerbare Energien, die billiger sind, rechnen können?
Ja, die Erneuerbaren sind ja heute schon sehr günstig. Wenn Sie sich anschauen, haben die ersten Auktionen bei den Erneuerbaren, die unter dem Großhandelspreis auf der Börse liegen. Das heißt, sind heute schon in vielen Bereichen wettbewerbsfähig. Das Problem ist, wir müssen die konventionelle Stromerzeugung teurer machen. Also Kohle, Gas muss einen deutlichen CO2-Preis sehen, damit sich diese Technologien auch tatsächlich gut durchsetzen können. Und das ist die Forderung an die Politik, eben so eine Energiepreisreform zu machen, die eben konventionelle Stromerzeugung teuer macht, damit eben dann dieser Ballast, den wir heute auf den Erneuerbaren haben, schrittweise abgebaut werden kann.
Andreas Löschel hörten Sie, Professor für Energiewirtschaft an der Uni Münster. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Dankeschön, Frau Reiner.
Mit Julia Klöckner arbeitet sich nach CSU-Minister Christian Schmidt bereits die nächste Chefin des Bundeslandwirtschaftsministeriums ohne konkretes Ergebnis an der Einführung eines Tierwohllabels ab. Nun wird Julia Klöckner sogar von den großen Lebensmittelketten überholt. Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Penny und Rewe, Discounter also und die gemeinhin etwas teureren Supermarktketten haben sich auf gemeinsame Regeln für ein einheitliches Kennzeichnungssystem für Fleisch geeinigt. Dieses will Auskunft über das Schicksal des Tieres geben, das dafür geschlachtet wurde. Anja Nils hat das neue System, das sie ab heute überall in den Kühltheken finden, hinterfragt.
Auf der Packung mit den Hähnchenschenkeln in der großen Kühltruhe bei Lidl prangt ein kleines Label mit der Zahl 2. Stallhaltung Plus bedeutet das. Die Tiere haben ein bisschen zusätzliches Beschäftigungsmaterial und 10% mehr Platz als im gesetzlich vorgeschriebenen Standard. Also statt 2/3 eines DIN A4-Blattes noch zusätzlich die Größe eines halben Handys. Ab April haben Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Penny und Rewe ein einheitliches System für verschiedene Fleischqualitäten, um zu kennzeichnen, wie die Tiere vorher gelebt haben, erklärt Sabrina Schulz von der Verbraucherzentrale Berlin.
Es ist so, dass die Stufen 1 und 2 ausschließliche Stallhaltungen sind. Erst ab Stufe 3 ist es notwendig, dass das Tier Kontakt zum Außenklima hat. Und ab Stufe 4 ist es dann auch die sogenannte Biohaltung.
Grundsätzlich haben die Discounter eine Kennzeichnung schon vor Monaten eingeführt. Nur einheitlich war sie bisher nicht. Der Verbraucher soll die Wahl haben. Das begrüßt die Verbraucherzentrale. Aber
um aber wirklich eine Wahlfreiheit zu haben, sollten auch wirklich in allen 4 Haltungsformen Fleisch im Angebot sein. Das bedeutet, dass jetzt eigentlich nur Fleisch der Stufen 1 und 2 zu kaufen sind in den Supermärkten. 3 und 4 ist noch relativ selten.
Der Anteil von Biofleisch Fleisch und Wurst liegt in Deutschland bei gerade mal 1,3% der insgesamt verkauften Fleisch- und Wurstmenge. Fleisch der Stufe 3 gibt es inzwischen immerhin bei Aldi. Unter dem Namen Fair und Gut wird dort Fleisch eines ehemaligen Neuland-Produzenten angeboten. Beim Neuland-Siegel werden die Tiere artgerecht auf Stroh oder auf der Weide gehalten. Das Futter stammt aus der Region, es wird kein Glyphosat eingesetzt, aber es wird nicht unbedingt biologisch erzeugt. Christian Böttcher vom Deutschen Lebensmitteleinzelhandelsverband macht die Landwirte dafür verantwortlich, dass das Angebot in den Stufen 3 und 4 so gering ist. Die produzierten schlicht nicht mehr.
Wenn mehr Ware am Markt ist mit höheren Qualitäten, können wir das den Kunden natürlich auch anbieten. Wir sind dann gewisserweise auch darauf angewiesen, dass wir diese Produkte auch bekommen.
Landwirte wiederum fühlen sich ausgebremst, weil sie keine Planungssicherheit haben. Denn noch weiß keiner, welche Bedingungen für ein bestimmtes Label auf Dauer erfüllt werden müssen. Der Siegeldschungel bei der Fleischkennzeichnung ist schwer durchdringbar. Neben den traditionellen Kennzeichen der Ökoszene wie Demeter, Naturland, Bio oder Neuland gibt es jetzt die neuen Haltungskennzeichen der Discounter und künftig ab 2020/21 auch noch das staatliche Tierwohl-Label. Das können nur Anbieter bekommen, die den Tieren mehr bieten als den gesetzlichen Standard. Und es umfasse auch mehr als die Haltungskennzeichnung der Supermärkte, sagt Sabrina Schulz.
Bei dem staatlichen Tierwohl-Label, das kommen wird, geht es nicht nur um die reine Haltung, sondern das wird von der Geburt bis zur Schlachtung betrachtet, der Prozess. Es wird also auch hinterlegt Kriterien an den Transport zu den Schlachthöfen, da ist eine kürzere Transportzeit vorgesehen. Und beim staatlichen Tierwohl-Label muss dann auch das Personal in den Nutztierbetrieben fortgebildet werden. Das muss nachgewiesen werden, dass sie sich einer Fortbildung unterziehen.
Allerdings wird das staatliche Tierwohl-Label bisher nur Vorgaben für Schweine machen. Die Haltungskennzeichnung der Discounter umfasst dagegen jetzt schon auch Geflügel und Rinder. Das größte Problem bei den ganzen Labeln und Siegeln sei einerseits die Unübersichtlichkeit und andererseits die Tatsache, dass es für kein Label eine gesetzliche Verpflichtung gebe, sagt Katrin Wenz vom BUND.
Landwirte, die in andere Stallsysteme investieren müssen, die müssen richtig Geld in die Hand nehmen und die brauchen vom Gesetzgeber eben ein Gesetz, was diese Haltung vorschreibt, damit sie sich daran orientieren können und damit sie nicht in etwas investieren, was möglicherweise keine Zukunft hat.
Die freiwillige einheitliche Kennzeichnung der Discounter und das staatliche Tierwohl-Label sind deshalb nur ein erster Schritt in die richtige Richtung, sagt Sabrina Schulz von der Verbraucherzentrale Berlin. Nötig seien strengere Vorgaben und eine Kennzeichnung des gesamten Sortiments, und zwar auch bei der Wurst.
Wir wünschen uns natürlich Kriterien, die deutlich über dem gesetzlichen Mindeststandard liegen. Verbraucher kaufen nicht nur eine Hähnchenkeule, sondern Verbraucher kaufen auch Salami und Mortadella. Und auch da möchte der Verbraucher wissen, wie das Tier gelebt hat.
Bei der Eierkennzeichnung funktioniert ein gesetzliches System seit Jahren erfolgreich. Weil der Verbraucher die Wahl hat, werden Eier aus Käfighaltung inzwischen kaum noch angeboten.
Anja Nils stellte Ihnen das neue Fleischkennzeichnungssystem in Discountern und Supermärkten vor. Bundesumweltministerin Julia Klöckner hat ja eigene Pläne für ein staatliches Tierwohlsiegel, das allerdings bereits von ihrem Angstvorgänger versprochen wurde. Was sagt sie, die Ministerin, zu der Fleischkennzeichnungsinitiative der Discounter und Supermärkte? Vera Wolfskämpf hat nachgefragt.
Die CDU-Ministerin kritisiert das neue Kennzeichen des Handels. Es garantiere kein Mehr an Tierwohl und keine Kontrolle. Die Kriterien gelten nur auf dem Papier. Zudem sei das staatliche Tierwohl-Label anspruchsvoller.
Wir haben vor allen Dingen deutlich umfangreichere Tierwohlkriterien. Also wir schauen uns die Aufzucht des Ferkels an, Transport bis hin zur Schlachtung. Und bei der Haltung des Handels geht es nur um den Stall.
Ob zum Beispiel Ferkel betäubungslos kastriert wurden, spiele für die Stufen gar keine Rolle. Für das staatliche Label dagegen schon, das ab kommendem Jahr zunächst für Schweinefleisch geplant ist. Die Hoffnung, dass das Wirrwarr an bunten Klebchen nicht noch größer wird, gibt es trotzdem. Die Bundeslandwirtschaftsministerin und der Handel sind generell dafür offen, die Kennzeichen zusammenzuführen.
Aus Berlin, Vera Wolfskamp. Es gab im vorletzten Sommer ein oder zwei Tage, da ging in Berlin wirklich gar nichts mehr, weil Regenmassen über der Stadt niedergegangen waren und dann an anderer Stelle wieder aus der Kanalisation hervorquollen. Klimawissenschaftler scheuen sich zwar, einzelne Starkregenphänomene der Klimaerwärmung selbst zuzuordnen, aber die Wissenschaft ist sich vollkommen einig, dass die schon gestiegenen Erdtemperaturen mit mehr Wetterextremen einhergehen und dass die die Zukunft uns da noch viel mehr bescheren wird. Eine Branche, die das spürt, ist die Wasserwirtschaft. Uli Petzel ist der Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abfall und Abwasser. Er forderte heute in Berlin ein Umsteuern. Und kurz vor dieser Sendung fragte ich Uli Petzel, wie das denn so aussehen müsste.
Wir brauchen ein Konzept der Schwammstadt. Wir müssen die Stadt als Speicher begreifen. Das heißt, wir müssen weg von der zubetonierten, asphaltierten Stadt hin zu einer Stadt, die Versickerungsmöglichkeiten hat, wo wir möglichst viele grüne, freie Flächen haben, wo das Wasser natürlich versickern kann. Das hat zwei Vorteile. Es ist einmal präventiv für die Starkregenereignisse und zum anderen fördert es die Verdunstung und wir haben weniger Hitzeinseln in den zugebauten Städten.
So eine Kanalisation zu bauen ist teuer, ist auch sehr teuer für die Anrainer, die das in der Regel bezahlen müssen. War es ein Fehler, grundsätzlich Regenwasser so stark über die Kanalisation zu beseitigen?
Ich glaube, da die Investitionszyklen sehr lange in der Wasserwirtschaft sind und man vor 10, 15 Jahren bereits umgeschwenkt hat hin zu einer neuen Systematik, wo Regenwasser eben natürlich in die Bachläufe fließt und versickern kann, hat man das inzwischen schon begriffen. Aber der Fehler ist natürlich in den 60er, 70er Jahren gemacht worden, wo wir alle Stadt als autofreundlich und zu betoniert gedacht haben.
Sie beklagen eine erhöhte Belastung durch Nitrat, durch Einträge der Landwirtschaft. Der Industrieverband Agrar, das sind die Hersteller dieser Düngemittel, die sagen aus ihrer Sicht, es hätte bereits eine deutliche Reduzierung der Einträge gegeben und man solle erst mal langsam machen, bevor man jetzt das Düngemittelgesetz nochmal verschärfen würde.
Nun, wenn man über Jahre hinweg mit der Landwirtschaftslobby alle Veränderungen, die aus Brüssel über Jahre hinweg gefordert worden sind, blockiert, dann kann ich natürlich auch weiter auf Zeit spielen. Die Wasserwirtschaft sagt aber sehr deutlich, wir brauchen die Agrarwende jetzt und wir brauchen sowohl bei der gemeinsamen Agrarpolitik, die in Brüssel bestimmt wird, wie in der nationalen Agrarpolitik eine deutlich stärkere Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Belange. Aus unserer Sicht darf es keine Förderung mehr geben, die nicht im Einklang mit dem Gewässerschutz mehr gibt. Ich glaube schon, dass wir alle ein Interesse daran haben, dass Landwirte auch nachhaltig und langfristig überleben können und dass die Betriebe existieren können. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Wir brauchen eine gute und starke Landwirtschaft. Aber sie muss so ausgestaltet sein, dass sie nachhaltig ist und dass die finanziellen Anreize so ausgestattet sind, dass Gewässerschutz aktiv betrieben wird.
Es gibt ja noch mehr durch den Menschen eingeleitete Stoffe, die Ihnen Kopfschmerzen machen, zum Beispiel Arzneimittelreste, Antibiotika, resistente Keime, die auch dann möglicherweise auf Arzneimittelreste zurückzuführen sind. Jetzt sind wir mittlerweile bei der dritten Klärstufe und das war schon teuer für viele Hausbesitzer. Jetzt wird die vierte Klärstufe diskutiert. Was bedeutet das finanziell und ist das eine Lösung, immer wieder noch eine Klärstufe draufzusetzen?
Die flächendeckende Einführung einer vierten Reinigungsstufe auf den Kläranlagen in Deutschland würde die Abwassergebühren zwischen 15% und 20% erhöhen. Man würde damit beim Thema Mikroplastik, beim Thema Spurenstoffe aus Arzneimittelrückständen, multiresistente Keime sicherlich eine erhöhte Reinigungsleistung haben, aber je nach Stoff unterschiedlich zwischen 20-30% klären bis 95-99%. Das ist von Stoff zu Stoff je unterschiedlich. Ich glaube, dass wir grundsätzlich anders denken müssen. Wir müssen das Verursacherprinzip in den Mittelpunkt stellen und müssen dafür sorgen, dass wir schon bei der Herstellung von pharmazeutischen Mitteln viel mehr in Richtung Green Pharmacy gehen, viel mehr.
Was heißt das?
Das heißt Medikamente, die von vornherein auch besser abbaubar sind, die nicht durch die Kläranlagen gehen und dann in der aquatischen Umwelt landen und dort Schäden anrichten.
Mikroplastik belastet auch zunehmend die Gewässer. Was kann man da tun?
Mikroplastik wird aus den Kläranlagen schon sehr gut eliminiert, zu 90-95%. Das Problem bei Mikroplastik liegt darin, dass ungefähr 60-70% des gesamten Mikroplastikaufkommens durch Reifenabrieb entsteht und dass dieser Reifenabrieb in der Regel den gar nicht erst in die Kläranlagen kommt, sondern zum großen Teil direkt in Gewässern zugeführt wird und dort dann Schäden verursacht in der aquatischen Umwelt.
Wenn Sie dann Trinkwasser liefern, da kommt Ihnen das Problem sozusagen an der anderen Stelle entgegen.
Genau, dann muss man entsprechende Filter einbauen und Ähnliches. Das sind die Dinge, über die wir dann beim Thema Mikroplastik auch weiterreden. Und man kann das Thema beispielsweise beim Reifenabrieb ziemlich leicht ändern, indem man eine veränderte Herstellung der Reifen nur unwesentlich teurer einführt und damit den Reifenabrieb ganz massiv reduziert.
Nitrat, Medikamente, Mikroplastik und Starkregen. Die Wasserwirtschaft fordert in einem Memorandum heute ein Umsteuern. Und das Interview mit Uli Petzelt, dem Präsidenten der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, können Sie nachher auch noch nachhören unter deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Schorle aus Fruchtsaft gilt bei vielen als idealer Durstlöscher und so werden diese Fertigschorlen auch von den Herstellern beworben. Die Stiftung Warentest hat die Apfelvarianten unter die Lupe genommen mit unterschiedlichen Ergebnissen. Einzelheiten von Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp.
Viel braucht es nicht, um eine Apfelschorle zu mixen. Es reichen Apfelsaft und Mineralwasser. Und wenn die Schorle aus Konzentrat und nicht aus Direktsaft hergestellt wurde, dürfen auch noch natürliche Aromen zugesetzt werden. Der Saftgehalt soll zudem bei mindestens 50% liegen. So ist es in den Leitsätzen für Erfrischungsgetränke formuliert. Dass trotz recht einfacher Rezeptur die meisten Schorlen in dieser Untersuchung nicht überzeugen konnten, überraschte die Stiftung Warentest. Allein geschmacklich gab es einiges zu beanstanden, sagt Warentesterin Janine Schlenker.
Ob das an verdorbenen Äpfeln liegt oder einer unsauberen Verarbeitung, verraten uns die Analysenergebnisse nicht. Aber Verderbanzeichen haben in Apfelsaftschorle nichts zu suchen. Zwei Produkte, Denry und Ostmost. Und die fünf anderen mangelhaften Produkte waren Apfelsaftschorlen aus Konzentrat. Und hier war es eben so, aus Konzentrat wird Saft wieder rückverdünnt. Es wird Wasser zugesetzt und Apfelaroma. Und wir haben halt zu wenig Apfelaroma gefunden.
Für die Hersteller ist das Konzentratverfahren meist günstiger, weil sich Konzentrat und auch die Aromalösung gut lagern und transportieren lassen. Die geprüften Schorlen aus Direktsaft waren allesamt Bioprodukte. Sie bekamen von den Verkostern meist die besseren Noten. Für den Geschmack sorgen vor allem die Süße und die Säure aus den Äpfeln. Die Kohlensäure aus dem Mineralwasser kann allerdings dafür sorgen, dass ein geringer Aromagehalt weniger auffällt.
Man kann eine gute Apfelsaftschorle aus Apfelsaftkonzentrat herstellen. Die Direktsaftschorlen bringen aber mehr Geschmack mit. Sie sind körperreich, aromareich, während wir bei den Konzentratschorlen nur einen Einheitsgeschmack festgestellt haben.
Zwei Bioprodukte aus Konzentrat enthielten auch zu viel Methanol. Es entsteht, wenn Äpfel stark mit Enzymen behandelt werden. Das erhöht die Saftausbeute. Ein Gesundheitsrisiko bestehe hier jedoch nicht, so die Stiftung Warentest. Immerhin, Keime wurden in keiner Apfelschorle nachgewiesen. Ebenso wurde keinem Produkt Zucker zugesetzt. Als diese oft beworbenen idealen Durstlöscher eignen sich Schorlen dennoch nicht, denn sie sind von Natur aus zu süß.
Sie enthalten definitiv zu viel Zucker. Also mit einem halben Liter 28 Gramm ist einfach zu viel, wenn man weiß, dass man täglich nur 50 Gramm Zucker aufnehmen sollte. Deshalb sollte man Apfelsaftschorle nur ab und zu trinken. Ideale Durstlöscher, vor allen Dingen auch für Kinder, sind Wasser und ungesüßte Tees.
Geschmacklich wurde fast die Hälfte der Apfelschorlen mit gut bewertet. Allerdings ließ vor allem die Laboranalyse die Vermutung zu, dass viele Anbieter meist keine guten Saftqualitäten verwendet und verarbeitet haben. Am Ende lagen zwei Produkte vorn, eine Konzentratschorle vom Discounter und eine aus Direktsaft. Warentesterin Janine Schlenker.
Vorn liegt die Eigenmarke von Aldi Nord, die Apfelsaftschorle Wiesgard. Sie ist auch das günstigste Produkt im Test und schneidet in allen Prüfpunkten gut ab. Geschmacklich hervorstechen tut die Proviant direkt Apfelsaftschorle. Sie ist deutlich teurer und vermasselt sich leider ein gutes Testqualitätsurteil durch eine viel zu kleine Kennzeichnung.
Und auch diesen Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger finden Sie entweder auf unserer DLF-App-Audiothek oder im Netz unter deutschlandfunk.de. Der Gesetzentwurf von Minister Spahn zur Organspende mit Widerspruchslösung sorgt für große Kontroversen. Wir führen die Diskussion gleich weiter ab 12.10 Uhr mit dem CSU-Bundestagsabgeordneten Stefan Pilsinger. Tschüss, sagt Jule Reimer.